Ja, ich darf Sie auch, darf euch auch alle ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst, darf Ihnen allen noch nachträglich ein gesegnetes Osterfest wünschen. Ja, manchmal lenkt es der Herr ja so, dass wir den Predigttext schon gehört haben. Es ist ja eine der beeindruckendsten und schönsten, finde ich jedenfalls, Ostergeschichten in der Bibel, ist sicherlich dieser Bericht, den wir gerade gehört haben. Nicht dieser Bericht von den beiden Jüngern, die auf dem Wege von Jerusalem nach Emmaus sind und denen unterwegs Jesus Christus begegnet. Ausführlich jetzt uns wiedergegeben im Lukas-Evangelium in diesem besagten Kapitel 24, in diesen Versen 13 bis 35. Ich denke, das, was wir uns an dieser Stelle ersparen können, diesen Text jetzt nochmal vorzulesen. Wir haben ja gerade vor wenigen Minuten gehört und wir haben ihn sicherlich noch gut dann im Gedächtnis, was da alles passiert ist, was da alles vorgefahren ist, was diese beiden Jünger da alles erlebt haben. Dieser Bericht von den Emmaus-Jüngern, ja, er ist ja auf der einen Seite auch sehr, sehr kunstvoll aufgebaut. Das ist also ganz interessant, wenn man sich mal etwas näher mit diesem Text befasst. Und dann stellt man fest, dass diesem Weggang der beiden Jünger von Jerusalem nach Emmaus dann einige Zeit später der Rückgang erfolgt. Eben von Emmaus wieder nach Jerusalem. Das Zweite, was auffällt, ist, dass das Hinzukommen Jesu Christi korrespondiert mit seinem Verschwinden. Und noch ein Drittes, nochmal so ein gegensätzliches Verhalten, und zwar steht schließlich dem Nichterkennen Jesus Christus, steht das Erkennen Jesus Christus gegenüber. Das ist diese Besonderheit an diesem Text, dass er so kunstvoll aufgebaut ist. Und das finden wir an manchen Stellen in der Bibel. Ihr könnt euch mal die Mühe machen, mal den Turmbau zu Babel durchzulesen. Da haben wir, der ist ähnlich so kunstvoll aufgebaut, immer so dieses gegensätzliche Paar, dieses gegensätzliche Verhalten, was wir auch hier in diesem Text erleben. Aber das vielleicht nur mal so nebenbei bemerkt. Kommen wir jetzt zu diesem Text. Wenn man sich diese insgesamt 23 Verse da durchliest, da fallen so vier Verse auf, vier besonders markante Verse. Und der erste Vers ist dieser Vers 17, wo Jesus Christus also da diese Jünger fragt, worüber redet ihr eigentlich miteinander auf eurem Weg? Und dann heißt es weiter, da blieben sie traurig stehen. Hier erleben wir also eine erste Reaktion der Jünger, die geprägt ist von einem, ja, man möchte sagen, von einem innerlichen Zusammenbruch. Nicht, und zwar über das resultierend aus der ganzen Enttäuschung, was da zwischen Karfreitag und Ostersonntagvormittag da geschehen ist. Also dieser innerliche Zusammenbruch der Jünger. Dann dieser Vers 25, wo Jesus Christus wieder eine Frage stellt oder wieder etwas sagt, in dem Sinne, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Und hier machen die Jünger natürlich jetzt eine ganz, ganz, ganz wichtige erste Erfahrung nach dem Ostergeschehen. Da kommt es nämlich so allmählich zu einem Umbruch in ihrem Leben, zu einem Umbruch in ihrem Denken. Und dann dieser wunderbare Vers 31, wo es dann heißt, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn, den Herrn Jesus Christus, als den Auferstandenen, als den Lebendigen. Da kommt es wirklich zu diesem entscheidenden Durchbruch. Ja, und nach diesem innerlichen Zusammenbruch, nach diesem Umbruch und nach diesem Durchbruch, kommt es selbstverständlich zu einem Aufbruch. Dass die Jünger also jetzt den umgekehrten Weg gehen, jetzt müssen sie heraus aus Emmaus, zurück in das heilsgeschichtliche Zentrum, zurück nach Jerusalem. Und dann heißt es in Vers 35, da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt haben und wie sie den Herrn erkannt haben. Also, so wollen wir den Text mal angehen. Innerlicher Zusammenbruch, Umbruch, Durchbruch, Aufbruch. So wollen wir also diesen Text mal wirklich angehen. Und zunächst mal dieser innerliche Zusammenbruch dieser beiden Jünger. Einer wird ja von ihnen namentlich genannt, Kleophas. Sie gehörten zwar zum, sagen wir mal so, zum engeren Umkreis der Jünger Jesu Christi, aber sie gehörten nicht zu den unmittelbaren engsten Aposteln, aber zu eben, wie gesagt, zum engeren Umfeld von Jesus Christus. Und diese beiden sind jetzt am Ostersonntag vormittags, vielleicht in aller Frühe, sind sie da unterwegs von Jerusalem nach Emmaus, weil sie es eben in Jerusalem nicht mehr aushalten. Obwohl Jesus Christus ihnen zu seinen Lebzeiten gesagt hat, dass sie in Jerusalem bleiben sollten. Aber wie gesagt, sie halten es dort nicht mehr aus. Worüber sie unterwegs geredet haben, man kann sich natürlich vorstellen, noch einmal über die gesamten Ereignisse, die da geschehen sind, zwischen Karfreitag und zwischen Ostersonntag. Vielleicht haben sie sich auch an die Abschiedsreden Jesu Christi erinnert, dass er ihnen sagte, dass in seines Vaters Hause viele Wohnungen sind. Und wenn er heimgehen wird zum Vater, dass er ihnen die Stätte bereitet, dass er wiederkommen und sie zu sich nehmen will. Und dann hatte ja Thomas, das wissen wir, darauf erwidert, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Woher sollten wir auch den Weg wissen? Und dann kommt dieses uns allen sehr bekannte Wort von Jesu Christi, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, und jetzt sagen sich die Jünger, diese beiden Jünger, jetzt ist unser Herr nicht mehr da. Er ist gestorben, er ist einfach nicht da. Nicht? Und jetzt haben wir wirklich so den Eindruck, dass all das, was Jesus Christus vor seinem Tode zu uns gesagt hat, ja, sich irgendwie aufzulösen scheint. Wie soll es jetzt wirklich weitergehen ohne diesen Herrn Jesus Christus? Wie sollen wir da weiterleben? Ohne ihn scheint doch in der Tat alles aus den Fugen zu geraten, scheint alles aus dem Lot zu gehen. Was ist denn jetzt, was er uns damals gesagt hat? Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und wenn wir uns jetzt so betrachten, tja, dann ist unser Weg doch eigentlich eine Sackgasse. Unsere Wahrheit ist hinfällig und unser Leben, wenn wir es jetzt ganz nüchtern betrachten, ist ohne Sinn und ohne Zukunft. Ja, liebe Geschwister, ich denke, wir haben das alles schon erlebt in unserem persönlichen Leben. Es tut schon weh, wenn man eine Hoffnung begraben muss. Es tut schon weh, wenn man eine Hoffnung begraben muss. Und je größer die Hoffnung, desto tiefer, desto schmerzhafter ist es. Und wie gesagt, jeder kennt das aus seinem persönlichen Leben. Und deshalb klammert man sich an die Hoffnung. Irgendwie, so lange wie es geht. Ja, das kann dann so weit gehen, selbst wenn die eigene Vernunft dagegen spricht. Man klammert sich an diesen letzten Strohhalm, wie man so sagt. Und daraus ist ja die uns allen bekannte Redewendung entstanden, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich denke, selbst der eingefleischte Pessimist kann ohne Hoffnung nicht leben. Wenn man sich aber jetzt so diese Situation zwischen Karfreitag und Ostersonntagvormittag betrachtet, besonders das Verhalten der beiden Jünger während dieser Zeit, da muss man ja eher sagen, das Gegenteil tritt ein, die Hoffnung stirbt zuerst. Denn das genau erleben wir ja hier bei diesen Jüngern. Lähmende Resignation, Traurigkeit, die alles erstickt. Der letzte Funke Hoffnung ist wirklich erloschen. Nicht mit einem Schlag wurde ihr gesamtes Leben zertrümmert, mit einem Schlag wurde ihr gesamter Lebensinhalt, ja, man muss so sagen, zerschlagen. Nun hat aber, um nochmal auf dieses Wort von Jesus Christus zu kommen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, nun hat er für alle Zeiten gesagt, dass das gilt, dass ich wirklich der Weg bin, dass ich die Wahrheit bin und dass ich das Leben bin. Und das, was die beiden meinen, jetzt auf ihrem falschen Weg, den sie gehen, verloren zu haben, das nähert sich jetzt allmählich ihnen. Das kommt jetzt Schritt für Schritt jetzt wirklich ins Blickfeld. Aber wir haben gehört, ihre Augen wurden noch gehalten, sodass sie ihn also noch nicht erkannt haben. Das heißt, Sie müssen zunächst mal diese Phase der Hoffnungslosigkeit durchleiden. Müssen dadurch. Und das ist sicherlich auch eine wichtige Erkenntnis für unser persönliches Leben, dass wir in Hoffnungslosigkeiten, in die jeder von uns mal hineinkommt, dass wir da in der Tat nicht verzweifeln müssen. Wenn wir heute diesen Bericht lesen, dann wissen wir ja, wie er endet. Aber die beiden Jünger konnten das damals ja noch gar nicht ahnen. Aber wir wissen es heute. Und deswegen ist das eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für uns, dass wir wirklich in tiefer Hoffnungslosigkeit nicht verzweifeln müssen. Und deshalb, ich sage es mal ruhig so, diesmal wird man ihnen wegen ihrer Hoffnungslosigkeit zunächst mal keinen Vorwurf machen können. Das wird man einfach nicht tun dürfen. Man muss zwar sagen, dass sie objektiv längst in einer Welt leben, in der Jesus Christus auferstanden ist. Aber sie leben so, als wäre er nicht auferstanden. Oder mal kurz und knapp gesagt, sie leben nach Ostern, aber ohne Ostern. Und hinzu kommt ja jetzt noch, wenn wir diese Verse, ich glaube diese Verse so 19, ab 19 bis 24, wenn wir diese Verse betrachten und da mal so zwischen den Zeilen lesen, dann kommt ja noch hinzu ein gewisser, ja, man möchte sagen, ein gewisser leichter Gottesvorwurf, dass sie sagen, wie kann Gott das so machen mit diesem Jesus Christus, wie kann er ihn einfach so wegnehmen? Und dann kommt auch noch ein gewisser Ärger zum Vorschein, nicht, dass sich die beiden, dass sie die Jünger sagen, jetzt befinden wir uns jetzt so richtig in dieser Selbstmitleidsphase und dann kommen auch noch diese Frauen da und bringen uns ganz durcheinander und sagen, nicht, dass das Grab sei leer und wir haben und dass sie einen Engel gesehen haben und der soll sogar leben und so weiter und so fort. Nicht, und sie sagen sich weiter, wo kommen wir denn dahin? Wir wollen doch wenigstens, wenn wir doch in diesem Selbstmitleid sind, wollen wir doch wenigstens in Ruhe gelassen werden. Und ich finde diese Reaktion der Jünger ist schon interessant. In dieser Verzweiflung werden selbst Indizien, ja, die in gewisser Weise Hoffnung machen könnten, negativ gedeutet. Was wäre denn eine optimistische Deutung gewesen? Dass die beiden Jünger doch gesagt hätten, naja, vielleicht haben die Frauen ja doch recht. Vielleicht ist der Herr doch auferstanden. Aber nein, es wird also irgendwie negativ gedeutet. Aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, diese beiden Jünger lassen sich eben vorstellen aus ihrer Sicht, von irgendwelchen Fantastereien, von irgendwelchen Gerüchten lassen sie sich also nicht beruhigen. Und in dieser ganzen Situation erscheint jetzt der Herr Jesus Christus auf der Bildfläche. Und ja, das ist die feine Ironie, die in dieser Geschichte liegt. Dass nämlich Jesus Christus von den beiden Jüngern über Jesus Christus informiert wird. Das ist diese feine Ironie, die in dieser Geschichte liegt. Was sagen sie nämlich? Bist du etwa der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts weiß von dem, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, dass der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag. Nun kann man sich natürlich fragen, wie haben die das gesagt? Man kann das ja auch sehr, sehr beleidigend sagen. Bist du etwa der Einzige da, der von all dem nichts weiß? Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Auf jeden Fall, wie gesagt, das fand ich irgendwie so faszinierend, nicht? Dass diese beiden Jesus Christus über Jesus Christus aufklären. Und in diesen Versen da, die wir gerade gehört haben, kommt ja nochmal diese ganze Enttäuschung wirklich zum Ausdruck. Und wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, man hat ja fast den Eindruck, gut, wir können natürlich heute nicht mehr in ihre Gedankenwelt hineinschauen, aber man hat ja fast den Eindruck, dass ihnen in diesem Moment noch nicht einmal klar war, dass Jesus Christus Gottes Sohn war. Denn sie sprechen hier von ihm als einem mächtigen Propheten. Man hat auch den Eindruck, dass ihnen vielleicht in diesem Moment gar nicht klar war, warum er überhaupt gekommen ist. Denn das sahen sie ja selbst. Und wir hatten gehofft, dass er jetzt die Römer da vertreibt und dass er jetzt schon sichtbar seine Herrschaft hier aufrichten wird. Und das Verhalten von Jesus, ja, ich denke, da können wir eine ganze Menge draus lernen. Und Jesus Christus steht daneben und lässt sich alles erzählen, was da passiert. Er fällt ihnen in keinster Weise ins Wort, was wir ja immer wieder so in Talkshows erleben. Er fällt in keinster Weise fällt er ihnen ins Wort. Er hört sich das alles an, obwohl ihm das ja alles schon bekannt war. Er wusste das ja alles. Und er geht ganz liebevoll, ganz zärtlich, ganz geduldig, ganz behutsam, geht er auf ihre Sorgen, auf ihre Nöte, auf ihre Probleme ein, mit diesem festen Ziel, sie wieder von dem verkehrten Weg zurückzuholen, das heißt, sie zurückzubewegen von Emmaus nach Jerusalem, um den Heiland dort wirklich zu bezeugen. Das will er also wirklich. Nun wissen wir ja aus der Bibel, dass der Herr das nicht immer so macht, dass er so liebevoll, so geduldig, so zart da so in das Leben hineingreift. Wenn wir zum Beispiel an den Apostel Paulus denken, nicht, da ist der Herr dem Paulus vor Damaskus ganz massiv da ins Leben hineingetreten und hat nur kurz und knapp den Satz gesagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann ist auf seinem Damaskusweg augenblicklich sein Heilsweg geworden. Aber der Herr macht es nicht immer so, wie bei diesen beiden Jüngern. Aber um nochmal auf diese Aussage der Jünger zurückzukommen, und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Das ist ja die Frage, die wir uns ja auch immer wieder stellen müssen. Wie willst du den Herrn sehen? Wie willst du den Herrn erkennen? So, wie er sich dich wirklich zeigt, oder so, wie du meinst, dass er sich dir zu zeigen hätte? Das ist ja ein gewaltiger Unterschied. Und wahrscheinlich haben wir diesen Fehler auch schon mal gemacht. Es gibt ja Gläubige, die, wenn sie eine ganz bestimmte Not, wenn sie ganz bestimmte Probleme haben, sofort ganz feste Vorstellungen haben, wie die Hilfe Gottes auszusehen hat. Und diese festen Vorstellungen stehen ihnen manchmal im Wege. Gott will helfen, aber eben anders, als wir es meinen, dass er es tun müsste. Und dann begreifen wir plötzlich, dass wir gar nicht so weit weg sind von den Emmaus-Jüngern. Wir sind schon viele Jahre oder Jahrzehnte mit Jesus Christus unterwegs, nicht, und merken plötzlich, dass wir immer und immer wieder in diesen alten Fehler zurückrutschen, dass, jetzt mal im Bild gesprochen, dass wir das Begleiten und das Mitgehen und das Zuhören unseres Herrn Jesus Christus überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Wir sehen zwar die Folgen, die aus solch einem Verhalten resultieren, aber bildlich gesprochen sind wir aus dem heilsgeschichtlichen Zentrum, sind wir herausgegangen. Wir sind nicht, im Bild gesprochen, in Jerusalem geblieben, sondern wir sind den falschen Weg gegangen, von Jerusalem nach Emmaus. Und diese Frage, liebe Geschwister, müssen wir uns immer wieder mal stellen. Aber zurück zu diesen beiden Jüngern. Wir hatten ja gesagt, Jesus Christus verfolgt also wirklich dieses feste Ziel, diese beiden wieder auf den richtigen Weg zu führen. Und nach diesem innerlichen Zusammenbruch kommt es jetzt allmählich auch zu einem Umbruch im Leben dieser beiden Jünger, zu einem Umbruch in ihrem Denken. Was nämlich jetzt passiert, ist Folgendes, dass der Herr Jesus Christus sich über das Wort mit seiner Wahrheit in ihre subjektive Wahrheit hinein sozusagen autorisiert. Und die subjektive Wahrheit der beiden Jünger war ja, er ist nicht da, er ist gestorben, er ist weg. So, und Jesus Christus dringt sozusagen über das Wort jetzt mit seiner Wahrheit in die subjektive Wahrheit dieser beiden Jünger hinein. Und das Ganze beginnt ja mit einem, ja, sagen wir so, mit einem leichten Vorwurf. Er sagt ja da in Vers 25, ihr unverständigen Leute, was fällt es euch schwer, all dem zu glauben, was die Propheten da gesagt haben? Damit sagt er ihnen, eure Reaktion ist zwar verständlich, aber sie ist eben nicht zwingend. Und jetzt ist es interessant, wie Jesus Christus da macht, wie Jesus Christus diese beiden da aus ihrem Unverständnis herausholt. Der lebendige Gott, beziehungsweise Jesus Christus, er hätte sich das ja ganz einfach machen können. Gott hätte mal eben den Himmel aufreißen können und da eine Offenbarung schenken können, oder er hätte irgendein spektakuläres Wunder geschehen lassen können, aber so hat er es nicht gemacht. Wie sagt das die Bibel? Ganz, ganz wichtig natürlich auch für uns. Indem man sein Wort hört und es beginnt in Kopf und in Herz zu brennen. So sagt es die Bibel, also das Wort Gottes, und das Wort Gottes ist ja selbst Jesus Christus, das Wort Gottes ist eben das Entscheidende. Und deshalb zitiert jetzt Jesus Christus Schriftstelle um Schriftstelle. Und zwar solche Schriftstellen, die sich auf ihn beziehen. Denn wir lesen in Vers 27, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und wir wissen, so hat es ja auch der Apostel Paulus gemacht. Apostelgeschichte 28, Vers 23, ja, da lesen wir es fast ähnlich. Da heißt es auch, dass Paulus das Reich Gottes bezeugte und predigte ihnen von Jesus, aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten, von frühmorgens an bis an den Abend. Und wer weiß, wie lange diese Predigt gedauert hat, da zwischen Jesus Christus und den beiden Jüngern. Also hier haben wir einen ähnlichen Wortlaut. Und jetzt kommen wir zu dieser, ja, in Anführungsstrichen, zu dieser kilometerlangen Predigt. Man muss sich das ja mal so ein bisschen plastisch vorstellen. Da sind diese drei unterwegs, da nach Emmaus. Und nun war es ja nicht so, dass es unterwegs da mal so ein Gemeindehaus gab, wo man hätte einkehren können, sitzen können und die Bibel aufschlagen können. All das gab es ja nicht. Sondern diese drei waren unterwegs und hatten jetzt Zeit, kilometerlang wirklich da Bibelstunde und Bibelauslegung mit Jesus Christus zu machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre gerne mal dabei gewesen bei dieser kilometerlangen Predigt. Und dieser Bericht, der verrät uns ja nicht nur, dass Jesus Christus die Schrift da ausgelegt hat, sondern auch, wie er die Schrift ausgelegt hat. Nämlich, dass er all die Stellen, sag ich mal, aufführte, die sich auf ihn bezog. Und deswegen Schriftstelle um Schriftstelle, angefangen von Mose, vielleicht hat er auch noch Psalmen erwähnt, bis hin zu den Propheten. Und jetzt wäre es ja mal interessant zu wissen, welche Stellen Jesus Christus da wirklich angeführt hat. Wie gesagt, man wäre gerne mal dabei gewesen. Vielleicht ist er ganz vorne angefangen, bei 1. Mose 3, Vers 15, und hat ihn erläutert, was das da mit der Schlange bedeutet, welcher der Kopf zertreten wird, wie das Ganze zu deuten ist und was das mit Karfreitag zu tun hat, und dass hier schon ein Stück Evangelium aufleuchtet. Vielleicht hat er ihnen auch das Opfer Abels erklärt. Nicht nur ihnen anhand dieses Opfers klargemacht, dass dieses Opfer eine Heilslinie begründet, die nach dem Verständnis des Hebräerbriefs nur bei Jesus Christus enden kann. Bei diesem einzigartigen, großartigen Opfer Jesu Christi auf Golgatha für dich, für mich, für uns. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch bei Isaak eingestiegen und ist mit den Emmausjüngern gedanklich nochmal den ganzen Weg Abrahams durchgegangen, bis zu dem Punkt, wo der Abraham bereit war, seinen eigenen Sohn zu opfern, nicht für den lebendigen Gott, der ihn herausgeholt hatte aus Ur in Chaldäa. Er wahrscheinlich den Weg nicht verstanden hat und es ihm sicherlich fast das Herz zerrissen hätte. Nicht, aber es war ein Beispiel aus dem Alten Testament, an dem die beiden Jünger begriffen haben, was das Ganze wirklich mit Karfreitag zu tun hat. Dass Karfreitag, der Sohn Jesus Christus, auch in dieser Lage war, natürlich ein schwacher Vergleich, ganz klar, aber auch in dieser Lage war, aber der Vater nicht zurückgehalten wurde, sondern Jesus Christus für dich, für mich, für uns am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ihnen auch die Josefsgeschichte erzählt. Vielleicht hat er Ihnen auch die Josefsgeschichte erzählt und Ihnen anhand seiner Biografie, anhand dieses Lebenslaufs von Josef klargemacht, wie dieser Mann wirklich durch alle Tiefen musste, bis hinein ins Gefängnis da in Ägypten, wie er dann erhöht wurde, und hat Ihnen dann wirklich klargemacht, ja, wie sich das Leben ja typologisch abbildet, was Karfreitag und Ostersonntag betrifft. Vielleicht hat er auch einige, obwohl es hier nicht erwähnt wird, vielleicht hat er auch den einen oder anderen Psalm erwähnt. Es gibt ja wunderbare Leidens- und Auferstehungspsalmen. Denken Sie nur an den Psalm 22. Ein wunderbarer Leidens- und gleichzeitig auch ein Auferstehungspsalm. Oder denken Sie auch an den Psalm 2, dieser große Herrschaftspsalm. Aber sicherlich wird er natürlich den Propheten Jesaja erwähnt haben und da natürlich ganz besonders das Kapitel 53, wo eben von dem Gottesknecht die Rede ist. Und man kann so lange fortfahren, und wir merken, dass es eine Fülle von Stellen im Alten Testament gibt, die sich auf das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesus Christus bezieht. Was muss das für eine einzigartige, wunderschöne, kilometerlange Predigt, Bibelauslegung von Jesus Christus gewesen sein? Und wie wichtig dem Herrn Jesus Christus das war, das so zu erläutern, das so weiterzugeben, das merkt man ja auch daran, dass er wenige Zeit später, nachdem die ganze Sache da mit den beiden Jüngern aus Emmaus zu Ende war, dass er wenige Zeit später dem eigentlichen Jüngerkreis da erscheint und dass er quasi dort noch einmal dasselbe sagt. Nicht, können wir nachlesen in demselben Kapitel 24 ab Vers 44. Da sagt Jesus das nochmal seinem eigentlichen Jüngerkreis. Daran sehen wir, wie wichtig dem Herrn das war, dass das die beiden Jünger und auch die anderen Jünger wirklich begriffen und verstanden haben. Und daran merken wir Folgendes, dass wir wirklich Tag für Tag diese Bindung an die Heilige Schrift, an das Wort Gottes brauchen. Und dass wir für unsere Hoffnung müssen wir ein Fundament haben, das wirklich unabhängig ist von den äußeren Umständen, egal wie sie momentan aussehen mögen. Und dieses Fundament, dieser Generalschlüssel ist schlicht und einfach Jesus Christus. Wenn wir das Alte Testament richtig begreifen und verstehen wollen, dann müssen wir es christologisch lesen. Das heißt jetzt nicht, dass in jedem Vers des Alten Testamentes Jesus Christus auftaucht, aber es heißt, dass sein Tun, sein Handeln hier schon typologisch abgebildet wird. Und wie oft hört man, ich habe auf jeden Fall schon diese Erfahrung gemacht, dass mir Leute sagen, mit dem Alten Testament kann ich absolut nichts anfangen. Sie sehen da nur immer diesen grausamen Gott, der da Kriege führt und Kriege veranlasst und was weiß ich nicht alles. Aber all die Hintergründe sehen sie gar nicht. Sie sehen nur immer das Vordergründige. Aber wenn wir das Alte Testament wirklich richtig verstehen und begreifen wollen, müssen wir es christologisch lesen. Sie sind innerlich zusammengebrochen. Allmählich kommt es zu einem Umbruch in Ihrem Leben, in Ihrem Denken. Aber liebe Geschwister, jetzt ist ja noch eins offen. Jesus Christus wird Sie ja nicht nur wieder auf den richtigen Weg führen. Und er hat sich ja nicht nur mit seiner Wahrheit in Ihre subjektive Wahrheit über das Wort hinein autorisiert, sondern er verheißt Ihnen ja auch das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, und jetzt möchte er sich so dokumentieren, dass Sie wirklich begreifen, verstehen, dass er der auferstandene und lebendige Herr ist. Und wie geschieht das jetzt nun? Die kilometerlange Predigt zu Ende. Jetzt kommen Sie da in diesem Dorf an und da scheint es irgendwie ein Haus zu geben, ob das dem Kleophas gehört oder wem auch immer, aber das spielt jetzt so sehr keine Rolle. Nicht, sie kehren da ein. Und dann wird das ja auch wieder wunderbar beschrieben, wie sich Jesus da verhält. Es wird da wunderbar beschrieben, dass sich Jesus Christus so stellt, als wolle er weitergehen. Auch hier sehen wir wieder, Jesus drängt sich nicht auf. Er drängt sich nicht auf. Aber diese beiden möchten eben diesen ganz besonderen Gast bei sich haben, den sie ja immer noch nicht erkannt haben, bei sich haben, nicht in dessen Gegenwart wirklich ein geistliches Brennen in ihrem Herz ja emporgekommen ist. Sie möchten ihn bei sich haben und er geht natürlich auf ihre Bitte ein und bleibt. Und dann sitzen sie da, dann essen sie zu Abend. Und jetzt geschieht ja eigentlich etwas Komisches, ja, um nicht zu sagen, eigentlich etwas Unhöfliches. Eigentlich müsste doch jetzt einer von den beiden, nehmen wir mal den Kleophas, jetzt müsste doch eigentlich einer von den beiden, müsste doch jetzt die Rolle des Hausvaters übernehmen und das Tischgebet sprechen. Aber es geschieht ganz anders. Es geschieht anders. Wir lesen da, doch Jesus nahm das Brot, dankte Gott, dafür brach es in Stücke und gab es ihnen. Vers 30. Was haben die Emmaus-Jünger in diesem Moment wohl gedacht? Vielleicht haben sie sich daran erinnert, was damals am See Genezareth geschehen ist, als die 5000 Menschen da gespeist worden sind. Es waren ja nur erst 5000, damit waren jetzt erstmal nur Männer gemeint. Als diese 5000 gespeist worden sind, da stand er auch da, nahm auch das Brot, dankte, brach, bevor es ihnen weitergab. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch an den Abend des grünen Donnerstag gedacht, als sie da zusammen saßen und das, ja, sozusagen das Passamahl, das Passafeier feierten. Und da war es auch so. Er gab ihnen das Brot und sagte zu ihnen, das ist mein Leib für euch gegeben. Ja, was muss das für ein Moment gewesen sein? Was muss das wirklich für ein Moment gewesen sein? Denn in diesem Augenblick der wunderbaren Mahlgemeinschaft, ja, da heißt es dann, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn als den auferstandenen und lebendigen Herrn. Da kam es wirklich jetzt zu diesem Durchbruch. Also, nach dem innerlichen Zusammenbruch, nach diesem Umbruch und nach diesem Durchbruch der beiden Jünger, haben sie wirklich das wiedergefunden, was sie meinten, auf dem falschen Weg verloren zu haben, nämlich Jesus Christus. Und damit haben sie auch den Weg wiedergefunden, die Wahrheit wiedergefunden und das Leben. Und was jetzt? Weiterhin zu Abend essen? Anschließend zu Bett gehen? Undenkbar. Undenkbar. Wie selbstverständlich kommt es zu einem Aufbruch? Wie selbstverständlich kommt es zu einem Aufbruch? Und wir müssen uns das ja mal vergegenwärtigen. Die hatten ja schon einen Tagesmarsch hinter sich. Und das waren so ungefähr von Jerusalem, Emmaus, 10, 11, 12 Kilometer. Aber sie haben sich gesagt, diesen Rückmarsch, wahrscheinlich war es sogar ein Nachtmarsch, was weiß ich, diesen Rückmarsch, den werden wir auch noch schaffen. Was sind schon 10, 11, 12 Kilometer, wenn uns der Weg, wenn uns die Wahrheit, wenn uns das Leben noch wieder neu geschenkt worden ist. Und man spürt diesem Text förmlich an, wie der, ja, wie man so sagt, wie der Adrenalinspiegel da hochsteigt. Wie sie wirklich sagen, ja, wir können jetzt nicht mehr in Emmaus bleiben. Jetzt müssen wir genau das Gegenteil sagen, heraus aus Emmaus. Wir können nicht in Emigration bleiben. Wir müssen jetzt zurück in das heilsgeschichtliche Zentrum, da, wo sich momentan das geistliche Leben abspielt. Wir müssen zu den anderen, wir müssen ihnen mitteilen, was wir erlebt und erfahren haben mit diesem auferstandenen und lebendigen Herrn. Tja, und dann macht sich dieser kleine Trupp auf den Weg von Emmaus nach Jerusalem. Und dann kommt es in Jerusalem zu diesem, ja, kommt es zu diesem wunderbaren Oster, ja, man möchte fast sagen, Osterzusammenstoß. Nicht während die da aus Emmaus ihren Mund aufmachen möchten und sagen möchten, was sie da wirklich erlebt und erfahren haben, sagen die in Jerusalem, der Herr ist auferstanden, er ist Simon, ist erschienen. Und die aus Emmaus sagen, ja gerade das wollten wir euch auch sagen. Wunderbar, wie das also hier, wie das in diesem Text hier beschrieben wird. Und so wird, ja, so muss man als Endergebnis sagen, so wird wirklich aus den enttäuschten Jüngern, die anfangs traurig da nach Hause geschlichen sind, so werden da wirklich so werden da wirklich Zeugen mit einem klaren, mit einem festen Verstand, mit einem brennenden Herzen, wirklich, die jetzt den gleichen Weg, und ich könnte mir vorstellen, die den gleichen Weg jetzt mit doppeltem Tempo unter ihre Füße genommen haben. Das kann ich mir wirklich lebhaft vorstellen. Und liebe Geschwister, wer etwas begriffen hat, wer wirklich etwas von Jesus Christus, dem auferstandenen und lebendigen Herrn, begriffen hat, in dessen Leben wächst doch wirklich etwas von dem, was der Apostel Paulus im Epheserbrief sagt, und zwar im Kapitel 4, Vers 1, wo er sagt, lebt würdig der Berufung, zu der ihr berufen seid. Lebt würdig der Berufung, zu der ihr berufen seid. Und das wissen wir ja, der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus war ja nun wirklich ein Mann, ja, man möchte fast sagen, der unter einem Muss stand, wirklich das Evangelium da von Jesus Christus wirklich unter die Leute zu bringen, damit sie auch erfahren, was er alles getan hat. Und liebe Geschwister, ist das nicht eine alte Erfahrung? Da, wo die Botschaft des Christus mich erreicht hat, nimmt das Interesse an den Fehlern der anderen, nimmt das Interesse an der Nörgelei, nimmt das Interesse an der Kritik und Selbstsucht doch ab. Da habe ich überhaupt keine Zeit mehr, diesbezüglich auf das zu schauen, was da links und rechts von mir geschieht. Sondern da muss ich mich doch wirklich mit der wenigen Kraft und mit der wenigen Zeit, die ich noch habe, mich darauf konzentrieren und mich auf das einlassen, was Jesus Christus wirklich will. Wie er seine Heiligung in mein Leben hineinbekommen will. Wie er, Jesus Christus, Raum in meinem Leben gewinnen will. Wie hat es Petrus gesagt im ersten Petrusbrief? Es ist genug. Es ist genug, dass ihr bisher so gelebt habt. Macht das weiter nicht so. So hat es der Apostel Paulus gesagt. Und ich denke, das können wir aus dieser Geschichte wirklich lesen. Auch wir werden Phasen der Hoffnungslosigkeit erleben. Auch wir werden Phasen des innerlichen Zusammenbruchs erleben. Aber dass wir dann herauskommen aus der Trägheit, dass wir herauskommen wirklich aus diesem Unverständnis und dass ja bei uns im Grunde genommen wirklich ein Leben nach Ostern, mit Ostern stattfindet. Und dass wir wirklich auch diese Erfahrung immer wieder machen, nicht, dass es auch in unserem Leben da zu einem Umbruch und zu einem Durchbruch kommt, dass es immer wieder nicht zu einem Brennen in Kopf und Herz kommt. Und dass daraus letztendlich wirklich ein Aufbruch geschieht, dass wir auch den Menschen in unserem Umfeld nicht von Jesus Christus erzählen, von der Botschaft. Und damit noch heute in der Gnadenzeit noch Menschen zum lebendigen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus kommen. Das wünsche ich uns allen. Amen.